Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, herzlich willkommen, dass du hier bist, zu diesem Gottesdienst. Man hat den Eindruck, man ist ein bisschen müde, ne? Ein bisschen warm. Alle haben nicht so richtig geschlafen. Vielleicht zu kurz geschlafen, zu viel gefiebert wegen dem Spiel gestern. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen dein Herz, dein Geist öffnest, weil das Thema, wo ich heute einsteigen möchte, das ist heute Teil 1, ist wirklich, also es gibt ganz viele wichtige Themen in der Bibel, alle Themen sind wichtig, aber das ist wirklich elementar, weil daraus kommt alles, daraus resultiert alles, was wir mit Gott erleben und wie wir weitergehen. Und vielleicht könnt ihr mal die Folie anwerfen, die Technikleute. Und das Thema ist heute, es ist so einfach, vertraue Jesus, das ist mein Thema heute. Es ist so einfach, Jesus zu vertrauen, beziehungsweise es ist so einfach, ihm zu vertrauen. Wenn du ihm vertraust, dann passieren Dinge. Und wir werden heute Johannes 14 uns anschauen, so ein paar Aspekte aus Johannes 14. Und wir werden am Ende des Gottesdienstes, glaube ich, auch noch von Pete irgendwie heute was hören. Wirst du noch Bericht geben, Zeugnis geben vielleicht? Okay. Also das passt auch zu dem, was ich jetzt predigen werde. Und bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich dir einfach mal so einen kleinen Abriss bilden, was ich so vorgestern erlebt habe, ganz kurz. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke, dass du in uns bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute Morgen einfach dein Wort lebendig machst und dass wir wirklich verstehen, dass du in uns bist, dass du hier bist. Und dass du uns heute Morgen begegnen möchtest durch dein Wort, Herr. Nicht nur durch dein Wort, auch durch deinen Geist und durch das, was wir auch hören werden, auch an Zeugnissen, an Berichten. In Jesu Namen. Amen. Genau, ich war eigentlich Freitag auf einer Feier eingeladen. Ich muss es so ein bisschen anonym machen, weil es auch öffentlich ist. Und ich bin aber nicht hingefahren, weil ich lange gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bete ich nochmal, mache ein bisschen Lobpreis zu Hause. Habe ich dann gemacht. Und das war so eine Vorbereitung. Und dann gehe ich nach draußen in der Hitze und wollte eigentlich wegfahren. Und da kommt dann jemand auf mich zu und sagt, hey, hast du schon gehört? Das und das und das ist passiert. Und ich dachte, oh, das ist ja schrecklich, das ist ja schlimm und so. Ne? Und er sagt, ja, diese Person hat es total getroffen, weil die Person ganz, ganz, ganz lange schon kennt. Um das kurz zu machen, es geht um eine Person, die im Krankenhaus liegt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde die Person besuchen. Ich werde da vielleicht morgen hinfahren am Samstag. Und da sagte er schon, es war so ein Er, ja, da wirst du nicht reinkommen, der liegt auf einer Intensivstation, die Person, und das wird schwierig werden. Da dürfen nur Angehörige rein und so. Ich sage, ja, okay, ich bete mal und bin ja Pastor, ich habe auch einen Ausweis, vielleicht komme ich rein. So, ne? Okay, und dann bin ich reingegangen und bin dann nicht zur Feier gefahren, wo ich hin wollte. Und dann habe ich gebetet so, und dann hatte ich so abends den Eindruck, als wenn der Geist Gottes sagt, vertrau mir, Andreas, fahr da morgen hin, das ist wichtig, fahr da unbedingt morgen hin. So, ne? Und ich habe so gemerkt, wie Gott das vorbereitet hat. So, ne? Erstmal bin ich nicht gefahren, habe Gott gesucht, dann kommt dieser Mann auf mich zu, er spricht mich an, er sagt, hey, da ist was ganz Schlimmes passiert, fahr da hin, mach das. So, ne? Und dann gehe ich wieder nach rein und der Geist Gottes sagt zu mir, Andreas, mach das bitte, fahr da hin. Und am nächsten Tag, okay, ich bereite mich so vor, ne? Und musste dann nochmal klären, wie heißt die Person eigentlich mit Nachnamen, weil nur Vornamen kannte ich, aber Nachnamen, wenn du da ankommst, sagst du, ich will zu Herrn oder Frau sowieso und kannst den Nachnamen nicht sagen, gleich kannst du nach Hause gehen. So, ne? Und bin da hingefahren und laufe dann Richtung Intensivstation und komme da hin und hatte extra geguckt, 13 bis 18 Uhr Besuchszeiten im Krankenhaus, gestern dann 15.30 Uhr bis 18 Uhr Intensivstation. Ich sage, super, ne? Klasse. Toll. Dann stehe ich da so, guck so in die Kamera, die da ist, guck so auf die Klingel, guck so durch die Scheibe, Tür natürlich verschlossen. Und dann drücke ich so und dann kommt schon so ein Pfleger um die Ecke und sagt so, na, was machen Sie denn hier? Ich sage, ich wollte eigentlich jemanden besuchen, aber naja, ist ja noch nicht 15.30 Uhr. Und sagt er, habe ich kurz erzählt, wer ich bin, ne? Kein Problem, sagt er, warte mal hier, wir haben gerade Übergabe, ich komme gleich wieder, hol dich ab. Voll cool. Und dann, ja, das war total geführt, total krass. Und dann bin ich da rein, also ne, Dings drauf, rein zu der Person und die Person liegt im Wachkoma, ist nicht ansprechbar, macht nur so komische, also ein paar Reaktionen, hab dann so die Hand genommen von der Person, hab immer gesagt, hallo, ich bin Andreas, ich bin da, du kennst mich ja, und hab für die Person dann gebetet so, ne, und hab dann einfach so erzählt, was Jesus tun kann, dass ich an Jesus glaube und dass die Person es ja auch weiß, aber vielleicht nicht so richtig weiß. Und habe so echt mit der Person gesprochen, als wenn die wach wäre. Und ich dachte schon, wenn die Pfleger das mitkriegen, denken die wahrscheinlich, der ist komisch, der Typ. Aber ich habe das gemacht. Und dann habe ich auch gesagt, okay, also die Situation ist doch richtig heftig für dich jetzt. Es wäre gut, wenn du Jesus dein Herz, dein Leben anvertraust. Und dann habe ich gesagt, ich bete jetzt ein Gebet und wenn du möchtest, kannst du das signalisieren. Einfach kannst du meine Hand drücken. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Ne? Oder irgendein Zeichen machen, dass ich verstehe, du hast mich gehört. Und die Person, die im Koma liegt, normalerweise reagieren die ja nicht. Ne? Nur mal so, die Hände waren immer so. Ne? Und dann habe ich dieses Gebet gebetet. Amen gesagt am Ende so. Ne? Hand habe ich die ganze Zeit festgehalten, immer die Person so gestreichelt, auch so ein bisschen, ne? Damit die weiß, ne? Weil die, und Hand nicht gedrückt. Ich so, na okay, naja. Na toll, dachte ich so, ne? Okay, bleib erstmal hier stehen, bete mal weiter, so, ne? Gucken, was der Geist Gottes. Und auf einmal sehe ich, wie die Augen sind geschlossen, wie hier so Tränen runterlaufen, ne? Und ich stehe da so und denke so, ja, die Person ist eigentlich im Wachkoma. Normalerweise, Wachkoma heißt eigentlich, dass die Augen offen sind, aber so haben die mir das erklärt. Normalerweise kriegt die Person nichts mit, aber irgendwie hat die Person doch was mitbekommen, ne? Und auf einmal laufen so Tränen runter, ne? Und das war wirklich nur nach diesem Gebet dann. Nachher war das wieder, ich war noch länger an dem Bett und hatte länger gestanden und mit der Person gesprochen und gebetet und so weiter, ne? Und das war einfach total stark so, ne? Keine Ahnung, was jetzt passiert ist, ne? Aber ich weiß es nicht. Und ich habe auch gebetet, dass Gott diese Person einfach wieder gesund macht, damit die Leute, die sie kennen und die ganzen Arbeitskillungen, alle, die drumherum stehen, das einfach mitkriegen, so, ne? Dass Gott ein lebendiger Gott ist, so, ne? Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und hat mich total gefreut, hat dann der Person, die mich am Freitag angesprochen hat, gleich geschrieben, es ist so und so gelaufen, die so, wow, Dankeschön und so, ne, hat sich voll bedankt per WhatsApp und hat dann auch die Angehörigen angeschrieben, also eine Angehörige von der Person. Und dann hat die sich gestern Abend bei mir gemeldet, noch nach dem Fußballspiel, war ganz spät, und schreibt so, ja, danke Andreas, dass du heute da warst. Aber eigentlich darf da keiner hin zu der Person. Das haben wir denen verboten, nur ich und drei weitere Familienangehörige dürfen die Person besuchen. Weil es so unangenehm ist eigentlich in dem Zustand, wie die Person da ist jetzt so, ne? Und ich habe gemerkt, das war Timing Gottes so, ne? Also die Person hat gar nicht realisiert, ich bin einfach, weißt du was, ich bin hingefahren, weil Gott die Tür geöffnet hat so, ne? Und ich habe mich erst ein bisschen geschämt, habe gedacht, oh Mann, wir wollen das vielleicht gar nicht, dass da eine fremde Person hinfährt. Aber für mich war das einfach Timing Gottes so, ey. Vor allem dieses Zeichen, dass dann, ja, einfach diese Tränen geflossen sind so, ne? Und das ist einfach, wenn wir Jesus vertrauen und einfach uns aufmachen, mutig sind. Und ich bin da echt mit Zittern und Zagen hingefahren. Und deswegen wollen wir uns heute mal Johannes 14 anschauen. Und das wird richtig, richtig gut werden, weil wir erwarten ja, dass Gott mehr tut. Wir erwarten, dass wir Erweckung erleben und da schon drinne sind. Und es funktioniert nur in dieser Verbindung zu ihm, indem wir ihm vertrauen. Und ich möchte euch einfach sagen, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir leben in der herausforderndsten Zeit, die es gibt. Also die Zeit, die jetzt noch kommt, wird noch herausfordernder werden. Aber wir leben in der Endzeit. Es wird also richtig, richtig krass werden. Wir leben in der großartigsten, aber auch heftigsten Zeit. Und die Umstände werden noch krasser werden. Die Dinge werden noch schlimmer werden, sagt die Bibel. Und wisst ihr, vor uns haben großartige Frauen und Männer gelebt. In der Bibel, ja. Also, was ich, Abraham und seine Sarah, Mose, Elia, Deborah, Esther, Ruth, Maria, die Jünger, die Apostel, Paulus. Aber stattdessen hat er dich auserwählt und mich in dieser letzten Zeit zu leben. Verstehst du, was ich meine? Er hat dich für die letzte Zeit sozusagen, ja, wie soll ich sagen, nicht aufgespart, das ist das falsche Wort, aber du lebst heute. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, wenn du ein Rennen läufst. Ich weiß nicht, ob du, wer noch Bundesjugendspiele kennt von euch, keine Ahnung. Also ich war damals in der Schule, hab da mitmachen müssen und wir haben da manchmal Staffelrennen gelaufen, diese Staffelrennen mit Staffelübergabe, ne, kennt ihr. Ich war eine Zeit lang mal im Schwimmverein, habe Leistungsschwimmen gemacht, als ich Teenager war. Und ich war immer so, wir waren so vier junge Jungs, Teenager, und ich war immer so der Dritte, ne. Also es gab immer einen ganz, ganz guten, dann gab es da drunter einen, der ein bisschen schlechter war als der Beste und ich war minimal schlechter als der erste und zweite Platz. Und dann haben wir Viererstaffel geschwommen und weißt du, wie das war? Weißt du, wer auf Platz 1 geschwommen hat? Der Schlechteste. Platz 2 war ich, der Andi, der Andreas. Platz 3 war dann der fast Bessere und auf Platz 4 war der Allerbeste. Das heißt, der Beste schwamm zum Schluss oder der Beste läuft zum Schluss. Wisst ihr, warum? Warum das so ist? Logisch, ne? Weil er natürlich die meiste Power hat, das nochmal rausholt, was die anderen vielleicht noch nicht geschafft haben oder verpatzt haben. Ich will es jetzt nicht auf die Bibel übertragen, aber es ist ein gutes Bild. Und denk mal drüber nach, Jesus hat etwas in dir gesehen, etwas in dir hineingelegt, das so großartig ist, dass er dich auserwählt hat, die letzte Runde zu laufen in dieser Zeit. Es kann natürlich sein, dass Jesus erst in, die Entrückung erst, keine Ahnung, in 30, 40, 50 Jahren sein wird, das wissen wir nicht. Aber wenn wir so die Zeichen der Zeit sehen, erleben wir, sehen wir, dass die Entrückung jederzeit passieren kann und auch die Wiederkunft des Herrn dann passieren wird. Das heißt, wir leben in der Endzeit, wir leben in der letzten Zeit. Das heißt, du läufst die letzte Runde, du bist erwählt, die letzte Runde zu laufen, okay? Und das macht mich irgendwie, ich weiß nicht, aber mich macht das irgendwie total demütig. Weil ich denke so, hey, wer bin ich denn, wenn du jetzt hier Abraham, Sarah anschaust und Elia und Deborah und Esther und Ruth und Maria und die Apostel, wer bin ich denn? So denke ich, weißt du, was ich meine? Das macht mich so ganz klein irgendwie. Aber dem ist nicht so, ja? Dem ist eben nicht so. Gott hat dich und mich bis zuletzt aufgehoben. Und es ist kein Zufall, dass du heute lebst, auch wenn noch hunderte Jahre vor uns sind, bis Jesus wiederkommt, keine Ahnung. So, er weiß, warum er dich heute gesetzt hat und dass du es mit seiner Hilfe zum Ende bringen wirst. Und nicht nur das Ende schaffen wirst, sondern in den Dingen wandeln wirst, die er vorbereitet hat. Und weißt du was, Gott liebt jeden Menschen, das wissen wir aus dem Wort Gottes. Er will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Und weißt du, wie viele Menschen heutzutage leben auf der Welt, gerade jetzt aktuell? Was schätzt ihr, wie viele Leute leben auf der Welt? Wer weiß es? Über 8 Milliarden, 8,2, 8,3 Milliarden, genau. Ich glaube, 1950 lebten 2 Milliarden Menschen auf der Welt. 1900 nur eine Milliarde. Das musst du nur mal reinziehen, wie exponentiell das hochgeht. Das heißt, seit 1950, seit knapp 80 Jahren, hat sich die Bevölkerung vervierfacht. Und mehr Menschen werden heute für Jesus gewonnen und gerettet, aber es sind auch mehr Menschen, die bereit gemacht werden, das zu tun. Und das Ding ist einfach, manchmal... So geht es mir, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Manchmal warten wir so noch auf die größte Erweckung Gottes, die kommt. Und ich glaube, dass Gott mehr tun wird, das weiß ich. Aber wir sitzen manchmal so im Sessel, ich übertreibe jetzt, und warten auf die große Erweckung Gottes, die noch kommen wird. Aber weißt du was, vielleicht leben wir bereits in dieser Zeit der größten Erweckung Gottes. Vielleicht sind wir schon mittendrin und Gott wartet eigentlich auf dich und auf mich. Er sagt, hey, wir sind schon drin, aber ja, ich warte auf dich, Andreas. Ich warte auf dich, wie auch immer du heißt heute Morgen. Ne, wir warten darauf, dass Gott etwas extra ausgießt. Ja, er wird seine Herrlichkeit wahrscheinlich noch mehr zunehmen, auch in Deutschland sichtbarer werden. Aber letztendlich hat er uns bereits alles gegeben. Weißt du, die ersten Jünger, die haben Jesus erlebt. Dann ist Jesus gestorben, er ist aufgefahren in den Himmel, er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Und sie haben Buße getan, sie haben sich taufen lassen. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, sind versiegelt worden und haben auch die Geistestaufe erlebt. Und das war's. Und dann sind sie losgegangen. Sie haben gewusst, ey, wir haben alles. Sie haben natürlich Jesus erlebt. Du hast Jesus vielleicht noch nicht gesehen, ich auch noch nicht. Vielleicht werden wir das erleben im Traum, ich weiß es nicht, oder real. Aber sie haben alles empfangen, sie hatten alles und sind gegangen. Und übrigens, das geht dir genauso. Du hast auch schon alles empfangen. Verstehst du? Jetzt sagst du, naja, aber ich bin ja nicht so wie der und der Erweckungsprediger oder so. Ich warte noch auf die extra Salbung und Taufe. Ja, kann Gott dir noch geben oder hat er dir wahrscheinlich schon gegeben. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, wir haben es in ihm empfangen. Deswegen ist es wichtig, dass wir gehen. So, das ist ganz wichtig. Deswegen Johannes 14. Lass uns mal Johannes 14 anschauen. Könnt ihr vielleicht nochmal die Folie anwerfen? Oh, die habt ihr da schon. Da ist sie nicht, okay. Alles klar. Johannes 14. Johannes 14 handelt davon, wo Jesus quasi mit seinen Jüngern im Obergemach, im Obersaal zusammen ist, das Abendmahl feiert und er sozusagen dann so seine letzten Worte an seine Leute richtet. Ja? Und am Ende im Kapitel 17 betet er das hohe priesterliche Gebet und er betet sogar im Vers 20 und 21 für die noch Jesus kennenlernen, weil so auch für dich und für mich betet er quasi schon damals. Das sind also die letzten Momente, ne, so wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, bevor er ins Kreuz geht. Und es ist interessant, könnt ihr den Beamer auch anmachen, dass ich das da sehe? Oder sonst, okay, lass es sonst. Wenn es nicht geht, lass es einfach. Es ist also interessant, was Jesus zu seinen Jüngern sagt in den Kapiteln 13 bis 17. Du musst es zu Hause mal lesen, die Kapitel 13 bis 17. Einfach mal im Kontext lesen. Wenn du jemanden das letzte Mal siehst, wenn du im Sterben liegst als Beispiel oder wenn du dich verabschiedest für eine lange Zeit oder für immer, was machst du dann? Du wirst doch der Person, von der du dich verabschiedest, die wichtigen Dinge sagen, die dir wichtig sind, die der Person wichtig sind. So, ne? Du würdest nicht über Sport reden, nicht über die WM oder über Politik oder über das Wetter, sondern du sagst die Dinge, die dir persönlich wichtig sind, für die zurückbleiben. Und das passiert hier. Jesus gibt hier ganz, ganz wichtige Informationen, in Anführungsstrichen Informationen, Wahrheiten weiter, damit die Jünger ready gemacht werden für das, was kommen wird. Und das gilt auch für uns. Und wir lesen hier im Johannes 14, Abvers 6, Johannes 14, Abvers 6, da habe ich aufgeschrieben, sorry. Da heißt es, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Na? Und dann sagt er, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und Philippus sagt, Meister, aber ich möchte das nochmal richtig verstehen. Zeig uns doch einfach mal den Vater. Was meinst du denn? Herr, zeig uns doch den Vater und es genügt uns. So, ne? Und dann sagt Jesus ja, im Vers 9 geht es dann weiter. Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, solange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. So, ne? Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Und dann Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Und dann macht Jesus weiter. Er sagt dann, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und jetzt kommt's. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Ja? Jesus sagt, es ist der Vater in ihm, der die Werke tut. Der Vater in ihm tut die Werke. Jesus sagt nicht, die Werke geschehen wegen mir. Er sagt, der Vater in mir, er tut die Werke. Der größte Teil der Christenheit würde heute sagen, so habe ich damals auch gedacht, naja, der Grund, warum Jesus damals Wunder getan hat, ist ja einfach, weil er der Sohn Gottes ist. Deswegen hat er die Wunder getan. Und das stimmt auch. Er ist der Sohn Gottes, aber er war auch 100% Mensch auf der Erde und er hat seine Göttlichkeit abgelegt. Haben wir letztes Mal schon gehört, Philipper 2, Vers 6 und 8. Ne? Er hat komplett alles abgelegt und nahm Knechtsgestalt an. Er hat diese Göttlichkeit abgelegt, um sich abhängig vom Heiligen Geist und vom Vater zu machen. Er wurde im Heiligen Geist, in der Fülle des Geistes getauft, lesen wir an seiner Taufe. Er wurde von dem Geist in die Wüste geführt und in der Kraft des Geistes kam er heraus. Und es ist immer so, Jesus, sag ich mal ganz platt gesagt, arbeitet immer mit dem Heiligen Geist und dem Vater zusammen. Immer diese drei. Um eigentlich zu zeigen, ey, wenn ich das kann, dann würdet ihr das auch können. Das ist nämlich der Grund dafür. Ne? Sonst hätte man sagen können, naja, also Jesus ist der Sohn Gottes, deswegen hat er die Wunder getan. Und deswegen hat Jesus ja mehr getan und größere Wunder getan, als wir das heute erleben werden. Nee, ebenso ist es nicht. Jesus sagt nicht, die Wunder geschehen wegen mir, sondern er sagt, es ist der Vater in mir, der diese Werke tut. Es ist der Vater in mir, der es wirkt. Er tut die Wunder. Und wie gesagt, Jesus, ja, die Frage ist ja, wo ist denn der Vater? Ja, der Vater war in dem Moment im Himmel natürlich, aber er sagt, er ist in mir. Der Vater ist in mir und er tut die Werke durch mich. Und dann geht es weiter im Vers 11. Er sagt dann, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. So, ne? Also die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, was redet der da jetzt, der Jesus? Was will er jetzt von uns heute? Ne? Also die haben das nicht richtig verstanden, schätze ich mal. Ich hätte es auch nicht verstanden, glaube ich, so richtig. Vielleicht waren da ein paar Leute so wie Johannes und ein paar andere, die haben verstanden, wovon Jesus redete, auch als er sagt, ich werde sterben, ich werde ans Kreuz gehen. Es gab nur ein paar Leute, die es gecheckt haben von den Jüngern, aber die meisten haben gesagt, was will er jetzt von uns? Und Jesus sagt, hey, glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und wenn nicht, dann glaubt mir doch wenigstens wegen dem, was passiert ist und was passiert. So, und Jesus ist mit dem Vater verbunden, sind quasi eine Einheit durch den Heiligen Geist. Die sind so eng und aus dieser Einheit heraus, mit dem Geist Gottes, mit dem Vater, passieren diese übernatürlichen Wunder, dieses übernatürliche Wirken. Und Jesus sagt, glaubt mir, dass wir eins sind, der Vater und ich. Und wenn du das nicht glaubst, dann sagt er, dann glaub doch um der Wunder willen, dass es so ist. Okay? Und das Coole ist einfach, bei den Jüngern passiert genau dasselbe später, an Pfingsten. Ja, sie haben Buße getan, sie haben sich vielleicht von Johannes schon taufen lassen, keine Ahnung, haben sich Jesus hingegeben, sind ihm nachgefolgt. An Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen. Und auf einmal ist der Geist Gottes wohnt in ihnen. Gott, der Geist Gottes wohnt in ihnen. Und da ist wieder diese Einheit. Der Geist Gottes verherrlicht immer den Vater und den Sohn. Der Geist zeigt das, was Jesus und der Vater im Himmel eigentlich tun wollen. Und der Geist Gottes wohnt in den Jüngern. Er zieht in ihnen ein, sind versiegelt worden und sogar getauft worden mit dem Heiligen Geist. Und das übernatürliche Wirken Gottes wird sichtbar in ihrem Leben. Weil sie wissen, sie sind mit dem Vater verbunden. Weil sie wissen, sie sind mit dem Herrn verbunden, obwohl der Herr eigentlich schon im Himmel jetzt oben sitzt. Weil sie wissen, sie haben den Heiligen Geist empfangen. So, jetzt die Frage, weißt du, dass du den Heiligen Geist empfangen hast? Hast du den Heiligen Geist in deinem Leben? Weißt du das? Deswegen, die Situation, die du heute hast, ist eigentlich keine andere wie bei den Jüngern eigentlich. Okay? Jetzt sagst du, naja, fällt mir schwer zu glauben irgendwie, ne? Ja, warum denn? Weil du vielleicht das noch nicht erlebt hast, was in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Aber ich will es gleich noch spannender machen. Es wird noch spannend jetzt. Pass auf. Wer mit Gott verbunden ist, Jesus sagt, wenn du als Rebe mit dem Weinstock verbunden bist, dann wirst du Frucht bringen. Ja? Also wer mit Gott verbunden ist, bringt Frucht. So wie die Rebe am Weinstock, mit dem Weinstock verbunden ist und dann Frucht bringt. Ja? So wie, um das mal auf Norddeutsch implementieren, wollte ich gerade sagen, wir haben auch so einen Weinstock bei uns im Garten ein, aber normalerweise haben wir keine Weinstöcke hier in Bremen, vielleicht an der Mosel oder in den Bergen irgendwo. Aber stell dir vor, du hast einen Apfelbaum in deinem Garten, du hast einen schönen Apfelbaum, ob der nun klein ist oder ganz groß ist, da siehst du diesen mächtigen Stamm, da siehst du die Äste von dem Baum und dann siehst du hoffentlich auch irgendwann Äpfel dran. Ja, oder Kirschen dran, oder ich weiß nicht, was für Bäume du in deinem Garten hast, wenn du einen Garten hast. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, du bist dieser Ast, ich bin dieser Ast, wir sind diese Äste, okay? Und wenn du mit dem Baum verbunden bist, mit dem Stamm, dann wirst du automatisch Früchte hervorbringen, ja? Und das Ding ist einfach, man sieht ja den Ganzen, man sieht das Ganze ja, man sagt ja nicht zu dem Ast, ja, der ist Baum, nein, man sagt, wenn man vor dem Baum steht, das ist ein Baum und zu diesem Baum gehören eben auch die Äste und die Früchte. Genauso wie wir der Leib Jesu und Jesus das Haupt ist, sind wir ein Leib. Haben wir auch letztes Mal schon drüber gehört. Ne? Das heißt, du wirst Früchte hervorbringen, weil du der Ast bist, weil du als Ast am Baum verbunden bist, okay? So. Die Frage ist, ob du das glaubst. Die Frage ist, ob du das erwartest. Die Frage ist, ob du wirklich so durch dein Leben gehst, durch den Alltag und sagst, Herr, ich möchte heute in diesen Werken wandeln, die du vorbereitet hast. Lass mich heute jemand sein, der die Früchte Gottes, der die Frucht Gottes schmeckt, der diesen lieblichen Geruch von Jesus in meinem Leben sieht und merkt. So, darum geht es eigentlich. Okay? Der Ast bringt Früchte hervor, einfach weil er mit dem Baum verbunden ist. So, Jesus war mit dem Vater verbunden und die Menschen waren völlig überwältigt von Jesus. Warum? Warum sind so viele Menschen zu Jesus gekommen? Warum hat Jesus diese Menschen so angezogen? Weil die Kraft Gottes, das Übernatürliche, sichtbar war bei Jesus, durch Jesus, in Jesus. Egal, was er tat, alle, die zu ihm kamen, wurden geheilt, heißt es. Alle, die zu ihm kamen, wurden befreit. Sie wurden angezogen von den Früchten Gottes, von der Gegenwart Gottes, von dem Übernatürlichen. Weil Jesus mit dem Vater verbunden war und ist. Und genauso bist du es auch und ich auch übrigens. So, es geht niemals um dich oder um mich geht es hier nicht, sondern es geht immer um den, der in uns ist, okay? Der in uns wohnt. Ihr wisst, er ist es, der neues Leben schafft. So, ne? Wenn ich dann gestern am Bett stehe und für diese Person bete, menschlich gesehen, medizinisch gesehen, kannst du sagen, okay, Andreas, kannst du einpacken, wieso betest du überhaupt? Aber auf jeden Fall gab es eine Reaktion. Ich habe ja diese Person länger festgehalten. Und ich habe auch länger mit der Person gesprochen und gestreichelt oder einfach sie, weil die Augen sind, du musst dir vorstellen, liegt jemand, ich weiß nicht, wie das ist im Koma, aber du liegst da und du kriegst, der Pfleger sagte, manchmal kriegen die Leute was mit, wenn sie so im Koma liegen. Und dann kommt da einer und der hat die Augen zu und du wirst berührt. Ich würde ja erstmal Angst kriegen. Was ist jetzt los? So, ne? Aber auf jeden Fall, nachdem ich gebetet habe oder während wir gebetet haben, flossen auf einmal Tränen bei dieser Person. Das heißt, da muss ja irgendwas passiert sein. Das war jetzt ja nicht, weil ich da gestreichelt und gedrückt habe oder so. Versteht ihr, was ich meine? Weil davor habe ich auch gedrückt und gestreichelt und danach habe ich die Person auch festgehalten. Und genau, es ist Gott, der das tut, der Menschen berührt. So, Jesus war auf der Erde, erfüllt mit dem Heiligen Geist, eng verbunden mit dem Vater. Und ganz wichtig, wären die Wunder, die er getan hat, wirklich nur von Jesus abhängig gewesen, allein von Jesus, weil er der Sohn Gottes ist, ja, dann hätte Jesus ja niemals zum Vater gehen dürfen, weil in dem Moment, wo er weggeht, hören die Wunder auf, in dem Moment ist alles vorbei. Stell dir mal vor, das wäre so. Stell dir vor, ja, weil Jesus der Sohn Gottes ist, er betet, er treibt Dämonen aus. Wenn das so gewesen wäre und er geht zum Vater, wäre alles vorbei gewesen. Das heißt, es ist wirklich dadurch, dass er diese Beziehung zum Vater hatte und der Geist Gottes in ihm wohnte. Das muss man mal ein bisschen verstehen. Also, okay? Und Jesus sagt dann im Vers, er sagt dann im Johannes 16, Vers 7, neue evangelistische Übersetzung, er sagt doch, glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht weggehe, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus und der Vater, ne, er sendet den Heiligen Geist an Pfingsten. Jesus sagt, das ist das Beste, dass ich gehe übrigens. Und die Jünger haben gedacht, ey, jetzt redet er schon wieder so. Er redet von Sachen, die wir gar nicht verstehen. Und jetzt will Jesus auch noch weggehen. Was machen wir denn ohne Jesus? Jesus, du hast uns gesagt, wir sollen über den See fahren. Jesus, du hast gesagt, wir sollen jetzt hier die Brote und die Dings und das alles vorbereiten. Und jetzt sagst du zu uns, du willst weggehen und das ist das Beste für uns. Was hättest du denn gedacht, wenn du da gesessen hättest? Ich hätte voll Angst bekommen, glaube ich. Ich hätte gesagt, ey, ich verstehe die Welt nicht mehr. Er sagt, es ist gut, wenn ich weggehe und ihr alleine bleibt, so nach dem Motto. Aber der Beistand kommt zu euch. Wer ist denn der Beistand? Von wem redest du, Jesus? Versteht ihr, was ich meine, was die erlebt haben damals? Und Jesus stirbt. Und für die Jünger, ihr wisst ja, bricht eine Welt zusammen. Ich glaube, nur Maria und vielleicht Johannes, ein paar haben das verstanden, was da abgeht. Und Jesus wird begraben, er steht am dritten Tage von den Toten auf. Dann zeigt er sich den Jüngern, dann geht er, ne, an der Himmelfahrt in den Himmel. Und dann an Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und sie erleben, der Heilige Geist wird gesendet, der Beistand kommt. Und der Heilige Geist übernimmt die komplette Kontrolle quasi. Er ist es, der Kraftwirkung tut. Es ist nicht so, dass wir jetzt Marionetten sind und einfach ferngesteuert werden. Das meine ich nicht damit. Aber wir dürfen dem Heiligen Geist folgen. Wir dürfen ihm Raum geben. Und wir dürfen das tun, was er uns zeigt oder was das Wort Gottes uns sagt. So, das Ding ist einfach, so kann jeder von uns heutzutage, der von neuem geboren ist, der dadurch, dass er von neuem geboren ist und dem Heiligen Geist versiegelt ist, eng verbunden mit Jesus und dem Vater zusammen leben. Ja? Und in diesen Werken wandeln. Und das bedeutet, na, an dem Tag deiner Bekehrung bist du hier geblieben. Du bist nicht gleich entrückt worden. Warum? Weil der Vater im Himmel, der Papa will das den Menschen zeigen. Er will durch dein Leben andere berühren. So, und darum geht es. Okay. Nochmal ganz kurz zu dieser Frucht zurückgehen, genau. Die Verbindung mit dem Heiligen Geist ist ja letztendlich, ja, also Jesus ist der Weg zum Vater. Durch Jesus kommst du zum Vater, empfängst du Vergebung, neues, ewiges Leben. Und als Zeichen, dass es passiert ist, empfängst du den Heiligen Geist. Du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja? Und dann fängt der Geist Gottes in deinem Leben an zu wirken. Und das Wort Gottes liest du. Ich habe gestern Abend noch mit jemandem gesprochen hier, mit einem jungen Mann, und ich habe gesagt, ja, es ist nicht immer alles rosig. Also Rose und ich, wir haben auch mal Stress und streiten uns dann mal. Aber der Geist Gottes wirkt diese Frucht des Geistes in dir. Das ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Geduld, Selbstbeherrschung. Also 9. Es sind 9 Punkte, aber es ist eine Frucht. Er wirkt diese Frucht des Geistes in dir, der Heilige Geist. Es sind keine göttlichen Fähigkeiten oder Gaben, das ist ganz wichtig, sondern es ist eine Frucht des Geistes, die der Heilige Geist in dir wirkt. Und diese Frucht in dir macht es, dass dein Charakter innerlich verändert wird und dass du Jesus ähnlicher wirst und dass du persönlich reifst, okay? Nicht wie so eine fette Frucht, die dann abfällt. Nein, du wirst persönlich reifer, weil du eng mit ihm verbunden bist. Und das wirkt der Heilige Geist in uns. Und indem wir immer wieder sagen, ja, Herr, dein Wille, nicht mein Wille soll geschehen. Und das ist natürlich ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Und wenn wir eng mit dem Herrn wandeln, dann werden wir das erleben, was Jesus erlebt hat. Und das, was er auch sagt, da komme ich nämlich gleich zu. Es heißt von Jesus, die Menschen, was ich sagte, sie waren total angezogen von ihm. Es heißt, alles, was er tat, war sehr gut oder war gut, Markus 7, 37. Es heißt, alles hat er gut gemacht. Das heißt, wenn du Jesus siehst, weißt du, er hat alles gut gemacht. Aber es war zusammen mit dem Heiligen Geist und dem Vater. Okay? Und dann sagt Jesus ja, Johannes, wir springen kurz zurück, Johannes 14, 12. Er sagt, wahrlich, wahrlich, das ist diese Doppeldeutung. Achtung, Achtung, jetzt pass auf. Jetzt wird es ganz wichtig, was ich sage. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, wird es ganz wichtig. Er sagt, ich sage euch, wer an mich glaubt, wer mir vertraut. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich tue mir manchmal so schwer damit. Aber er sagt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird sogar größere als diese tun. Er wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und das wird sich bei einigen, oh, das ist jetzt anmaßend, das hört sich ja echt anmaßend an, dass wir Größeres tun als der Herr. Also der Herr Jesus ist der Herr, das ist auf jeden Fall so, Amen, für alle Ewigkeit. Er hat uns gerettet. Aber Jesus sagt ja, du wirst die Werke tun, die ich getan habe, und du wirst sogar größere tun. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, also immer diese Abhängigkeit zu ihm, nicht losgelöst von ihm, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Hier auch wieder, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der in dir ist, damit der Vater und der Sohn verherrlicht werden, okay? Er sagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wow, das ist echt herausfordernd, oder nicht? Aber es ist einfach so. Jesus hat krasseste Wunder getan. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Jesus hat Tote auferweckt. Massen von Menschen sind zum Glauben gekommen. Aber wir sehen ja schon bei Petrus. Er steht auf mit Johannes, er predigt, 3000 Männer bekehren sie an einem Tag. Das war schon mal eine Hausnummer. Und wenn du heute mal so in die Weltgeschichte schaust, es gibt Frauen und Männer Gottes. Es gibt Geschwister von uns. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, ich weiß es nicht. Aber die haben Totenauferweckung, erleben sie. Die haben erlebt, dass Menschen lebendig werden. Sie erleben, dass krasseste Krankheiten geheilt werden oder dass sogar Körperteile nachwachsen. Ich weiß von Missionaren, die haben erlebt, dass Tote lebendig geworden sind. Jetzt guck mich nicht so an, das ist die Wahrheit, das ist wirklich so. Ja? Ich kann die Leute, die sind jetzt nicht hier, aber ich könnte sie dir herholen. Die haben das gerade berichtet, wir haben ja diese Online-Bibelschule oder kannst auch Berichte im Internet nachlesen. Als Beispiel sind zwei junge Mädchen, zwei 19-jährige Mädchen, ich glaube 19 waren sie, und sie werden von diesem Schweizer Team ausgebildet im Osten, ne? Also in Vietnam, glaube ich, war das. Und und dann werden sie ausgebildet, trainiert für Jesus, rauszugehen, für Kranke zu beten, Kranke zu heilen, das Evangelium zu verkünden. Und sie kriegen nur so ein Teaching, diese 19-Jährigen. Ihr könntet meine Nichte sein. So, ne? Okay, sie ist, glaube ich, noch ein bisschen jünger. Aber so ganz normale junge Mädchen, 19-Jährige, zwei Vietnamesinnen waren das, glaube ich. Und dann werden sie losgeschickt nach Hause. Und dann gibt es im Süden von Vietnam, gibt es ein Gebiet, glaube Vietnam war das, gibt es ein Gebiet, das total nicht erreicht ist. Da wird ganz viel Zauber und Schaman und keine Ahnung, was da alles läuft. Auf jeden Fall ein Riesengebiet, was nicht erreicht ist mit dem Evangelium. Und diese beiden Mädels kriegen einen Anruf dann, oder die eine kriegt einen Anruf, ja, dein Onkel ist gestorben. Und okay, ja, dann müssen wir natürlich nach Hause, wenn der Onkel gestorben ist, weil die Beerdigung steht an. Die Beerdigung wird vorbereitet, sie sitzen im Zug, glaube ich, sind sie nach Hause gefahren. Und währenddessen sie im Zug sitzen, spricht der Heilige Geist zu diesen Mädchen, zu diesem einen Mädchen, zu beiden, und sagt so, wenn du zu Hause bist, möchte ich, dass du für deinen toten Onkel betest und ich werde ihn lebendig machen. Und das hört dieses Mädchen, die kommen dann zur Beerdigung, um es kurz zu machen. Die Beerdigungszeremonie läuft schon, normalerweise dürfen Frauen da gar nichts sagen, die haben gar keinen ihren Mund zu halten. Aber irgendjemand sagt, wenn du noch was sagen möchtest, der Vater oder was auch immer von diesem verstorbenen Onkel da irgendwie, also der Vater von dem jungen Mädchen, dann darfst du noch was sagen. Und sie nimmt allen Mut zusammen und betet, sagt in Jesu Namen, Onkel wird wieder lebendig. Und der Typ wird lebendig und steht auf. Also kommt aus, keine Ahnung, wie das hat er nicht im Detail erzählt, der Missionar. Aber dieser Mann wird wieder lebendig. Das ist jetzt gerade in Vietnam passiert. Und was ist das Resultat? Dieser ganze Komplex dort, es bricht eine Erweckung aus. Da kommen ganz viele Leute mit zum Glauben, aufgrund dieses Wunders. Weil dieser tote Onkel wieder lebendig geworden ist. Das macht Gott so. Und eigentlich dürfen das Video nicht weiterleiten, aber ich kann euch gerne, ja, ist ein kurzer Bericht, könnt ihr euch das gerne geben, oder wenn du willst, kannst du mich ansprechen. Okay, so, also, es ist eigentlich ziemlich einfach. Aber das Ding ist einfach, wir machen es oft kompliziert. Ja? Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du die gleichen Werke und sogar noch größere tun. Aber dann sagen wir, na, aber meine Erfahrung sagt mir was anderes. Ja, deine Erfahrung spielt auch keine Rolle, weil deine Erfahrung bringt dich nicht weit. Deine Erfahrung bringt dich nämlich genau nach hinten. Du wirst rückwärts laufen, wenn du sagst, ich baue auf meine Erfahrung. Das heißt, Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du die gleichen Werke tun und sogar größere. Und es ist eigentlich ziemlich einfach, weil wir verstehen müssen, dass er unser Leben geworden ist. Genauso wie ich es gerade mit Jesus beschrieben habe, mit den Jüngern, ist er dein Leben geworden. Der Geist Gottes wohnt in dir, du bist versiegelt. Du bist mit dem Heiligen Geist verbunden, mit dem Sohn und mit dem Vater im Himmel quasi. Und er sagt, wenn du an mich glaubst, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr in der Lage sein, die gleichen Werke zu tun. So. Und Jesus spricht hier ganz normale Jünger an. Er spricht seine Jünger an hier, die noch keine großen Apostel waren. Das heißt, er spricht ganz normale Menschen an, die keinen Titel haben. Er spricht einfache Menschen an. Das bedeutet, der ganz normale Gläubige, das ganz normale Kind Gottes, das von Neuem geboren ist, der Geschäftsmann, die Sekretärin, die Krankenschwester, der Gärtner, ich weiß nicht, was du bist, der Hausmeister, der Lehrer, die Lehrerin, die Angestellte an der Tankstelle oder der Kassierer, die Kassiererin im Supermarkt, ja? Die Mama zu Hause, der Papa zu Hause, die Oma, die Opa, der Opa, da, genau das gilt für dich. Sogar Kinder. Ne, wenn Kinder für Menschen, für Leute beten, passieren sogar manchmal krassere Sachen, weil sie einfach dieses Vertrauen haben. Mein Papa im Himmel, der ist da, er wird diese Person heilen. Und es geht hier nicht um geistliche Titel, es geht nicht um Rollen hier. Es geht auch nicht darum, dass Leute sagen, ja, das war damals, Andreas, heute ist das nicht mehr. Nein, 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 das ist heute noch so. Es ist genauso noch heute. Wenn das aufgehört hätte, dann wird es heute eigentlich, dann wird es das gar nicht mehr geben, dass Menschen auf der Welt Jesus nachfolgen. Deswegen, es ist genauso noch wie damals in der Apostelgeschichte. Und es gibt Leute, die erleben das. Und ich will das auch erleben und du wirst es auch erleben. Aber nicht, weil es spektakulär ist, sondern einfach zur Ehre Gottes. Indem du ein Gläubiger bist, eine Gläubige und Jesus vertraust, wirst du ein Träger seiner Herrlichkeit. Du bist ein Träger seiner Herrlichkeit. Auch wenn du dich nicht so fühlst. Es ist der Herr. Es ist der Herr, der das übernatürlich in deinem Leben vollbringt. Genauso wie es bei Jesus war. Und dann jetzt fast zum Schluss hier, Johannes 14, Vers 19 nochmal kurz. Da sagt Jesus nochmal wieder was Herausforderndes zu seinen Jüngern. Er sagt, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Jesus spricht von seinem Tod, ne? Und dass er zum Vater zurückgehen wird. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben, sagt er. Jesus sagt, weil ich lebe, sollst auch du leben. Und dann sagt er hier im Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Okay? An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. So, Jesus ist im Vater und wir sind in Jesus und er ist in uns durch den Geist Gottes. Und wow, das wirst du niemals rationell verstehen können. Das kannst du niemals verstehen. Fang es gar nicht an, das zu verstehen. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen es auch gar nicht verstehen. Aber was wir tun müssen, mach es einfach. Vertrau Jesus. Glaube ihm. Glaube dem Wort Gottes und handle danach. Und selbst wenn du es manchmal, wenn du am Anfang so ne, immer wieder stockst oder auch mal fällst, glaube dem Herrn Jesus, was er in seinem Wort sagt, vertraue ihm und tu es einfach. Und wir reden ja viel über Errettung und in den Himmel kommen und wir sind absolut dankbar, dass wir gerettet sind, keine Frage. Ich bin absolut dankbar in dem Moment, wo ich die Erde hier verlasse, dass ich bei Jesus bin, das weiß ich. Aber genauso gilt das, was Jesus gesagt hat für uns. Wir sind nicht hier, um auf den Himmel zu warten, sondern wir sind hier, um letztendlich in dem zu wandeln, was Gott vorbereitet hat. Und ja, Jesus kam, damit du heute Leben hast. Jesus kam, damit du heute leben kannst. Gestern ist vorbei, morgen wissen wir noch nicht. So, er möchte deine Gegenwart verändern. Er verändert deine Vergangenheit, indem er dir deine Schuld vergibt, das ist klar. Aber deine Vergangenheit ist vorbei. Aber er will deine Gegenwart verändern und deine Zukunft dadurch verändern. Denk mal drüber nach. Und jetzt sagt er diesen Satz hier zu den Jüngern. Ne? Er sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Das sagt er ja zu denen, die sitzen ja vor ihm. Kannst du dir so ein Gespräch vorstellen mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin? Ja, deine beste Freundin sagt das zu dir? So, ne? So nach dem Motto, hey, denk dran, in 3 Tagen wirst du richtig lebendig werden. Wenn du Jesus erlebt hast, dann sagst du, ah, ich bin doch lebendig, ich atme doch, ich sitze doch hier. Ich trinke Wasser und esse ein Stück Kuchen. So, ne? Man könnte denken, die Freundin der Freundin ist ein bisschen komisch, wenn das die Person zu dir sagt. Aber weißt du, Jesus sieht ja seine Jünger, die Apostel, die angehenden Apostel. Er sieht, dass sie physisch lebendig sind, aber letztendlich waren sie vorher geistig tot. Und sie waren geistig tot bezüglich der Dinge Gottes. Und dann werden sie ja mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dieses lebendige Leben, dieses göttliche Leben kommt in ihr hinein. Gott kommt in ihr Leben hinein. Und Jesus sagt, wenn du von Neuem geboren wirst, wenn du die Neugeburt erlebst, dann wird der Vater, dann werden wir in dein Leben hineinkommen. Wir werden Wohnung in dir machen. Und du wirst eins sein. Und das bedeutet, in dem Moment, wo er in dein Leben kommt, wirst du eigentlich erst lebendig und leben. Deswegen hat er das Ding gesagt, ne? Er sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Beziehungsweise, weil er natürlich auch den Himmel zurückgeht, er das Erlösungswerk getan hat, werden wir auch ewiges Leben haben. Das ist damit auch gemeint. Jesus geht zum Vater zurück. Und jetzt ist es so, dass Rettung für jeden Menschen verfügbar ist, der Jesus vertraut und an ihm glaubt. Und wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser empfangen hast, hast du auch den Heiligen Geist empfangen. Du hast diese Wiedergeburt, diese Neugeburt erlebt. Das heißt, du hast die gleiche Einheit im Geist. Es ist alles in dich hineingelegt, so wie es Jesus und auch der Vater hatte. So wie Jesus es erlebt hat, genau so. Sonst hätte Jesus nicht gesagt, es ist besser, wenn ich weggehe, ne? Und der Beistand zu euch kommen wird. Und ihr werdet die gleichen Dinge tun, sogar größere Dinge tun. Das macht sonst keinen Sinn. So, das heißt, wir können in dieser Einheit, dürfen in dieser Einheit leben. Und darüber spricht Jesus hier. Er sagt, weil ich lebe, dürft auch ihr leben. Und weil ich lebendig bin, weil ich auferstanden bin, werdet auch ihr dieses göttliche, übernatürliche Leben erhalten. Zumindest im Himmel sogar, dann, dass ihr ewig leben werdet. Und das ist das, was ich so heute auf dem Herzen hatte, so als ersten Teil vor uns heute. Ja, wir sind eins mit ihm, wir sind eins mit dem Vater. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir das zu Hause nochmal durchliest und dass du mutiger wirst. Ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus vertraust, dass das, was er in seinem Wort gesagt hat, dass das die Wahrheit ist. Dass du dich darauf stellst, nicht aus Krampf heraus, sondern dass du sagst, okay, Jesus, du bist mit mir, du bist in mir, durch deinen guten Heiligen Geist. Wenn ich einen Impuls habe, wenn ein Gedanke da ist, will ich das tun. Ich will dir gehorsam sein. Und es wird passieren, es wird 100-mal passieren, dass du daneben liegst und es war da nicht so. Dann hast du jemanden angesprochen und die Person war nicht offen und sagt, lass mich in Ruhe, ich muss zur Arbeit, ich gehe weiter. Oder du willst für jemanden beten, er sagt, nee, danke, will ich nicht. Oder so wie ich gestern geschockt war, dann schreibt mich diese Person da an und sagt, normalerweise darf da gar keiner hin zu der Person. So, ich kann das voll verstehen, absolut. Ich habe mich sogar ein bisschen geschämt gestern Abend oder heute Morgen. Ich guck mal, Rosi, was die Person geschrieben hat. Aber ich glaube, dass Gottes Timing war, dass ich trotzdem gestern da war und für diese Person beten durfte. Weil, keine Ahnung, was Gott davor hat mit diesem Menschen. Aber die Person, die mich angeschrieben hat, hat es gar nicht verstanden. Die hat gesagt, es ist so schlimm, wenn du dann diese Person da so liegen siehst. Nein, das war mir völlig egal in dem Moment. Ich war geschockt, sicherlich. Ich kenne sowas nicht. Ich bin kein Mediziner. Ich arbeite nicht im Krankenhaus. Und das war auch das erste Mal für mich, sowas zu erleben in der Hinsicht. Aber ich wusste einfach, dass Gott was tun will. Und das glaube ich nach wie vor. Und ich glaube auch einfach, dass Gott einfach diesen Menschen wieder aufrichten wird. Und dass wir irgendwie erleben werden, zur Ehre Gottes, dass da was passiert ist. Genau. Amen. Amen. Okay. Ich möchte dir heute zum Schluss nochmal die Möglichkeit geben, wenn du Jesus nicht kennst. Ich weiß nicht, ist hier jemand im Raum, der Jesus heute nicht kennt? Dann kannst du die Hand heben. Wenn du sagst, du kennst Jesus heute Morgen nicht, du hast diese lebendige Beziehung nicht zu Gott, du weißt nicht, ob dir wirklich vergeben ist, kannst du deine Hand mal heben. Okay, dankeschön. Dann lass uns ein Gebet beten. Jesus sagt Folgendes, er sagt hier, oder Johannes schreibt das, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute Morgen sagst, Jesus, komm, mein Leben, rette mich, ich möchte dir vertrauen, dann hört er das und er wird dich in seine Familie aufnehmen. Okay? Gott wird dir vergeben, Gott wird dich neu machen und er wird dich retten. Und deswegen lass uns dieses Gebet beten. Das brauchst du jetzt nicht alleine beten, wir machen das zusammen. Und wir machen das heute mal nach diesem Modell. Und du kannst einfach deine Augen schließen, wenn du möchtest. Du kannst deine Hände öffnen und lass uns dieses Gebet beten. Herr Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr. Vergib mir meine Sünden. Reinige mich. Verändere mich und befreie mich. Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Hilf mir, für dich zu leben und dir nachzufolgen, wohin du mich führst. Ich danke dir, dass mir jetzt vergeben ist, dass du mir deinen Heiligen Geist gegeben hast oder geben wirst und dass ich auf dem Weg in den Himmel bin. In Jesu Namen oder im Namen von Jesus Christus. Amen. 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 Also, wenn du das heute zum allerersten Mal gebetet hast, ja, möchte ich dich einladen, dass du nicht einfach nach Hause gehst nachher, sondern dass du vielleicht nach vorne kommst, uns ansprichst und wir wollen einfach nochmal kurz mit dir sprechen, dir vielleicht was mitgeben, weil das ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben gerade getroffen hast. Ne? Die Bibel sagt, wenn ein Mensch umkehrt zu Jesus, freut sich der ganze Himmel, weil in dem Moment, wo du das tust, nimmst du das an, was Jesus für dich getan hat und dir wird vergeben, und der Vater im Himmel nimmt dich an. Und du wirst gerettet, du bekommst ewiges Leben. Und dein Leben ist nicht mehr dasselbe wie vor ein paar Sekunden. Okay? Und ja, herzlichen Glückwunsch. Sei mutig und sprich uns gerne an. Danke.